Werbung.
Sebastian, ich muss was gestehen.
Okay, das klingt nicht so gut.
Also, ich bin kürzlich fremdgegangen.
Was?
Ja, du weißt ja, meine Beziehung war eigentlich jahrelang sehr glücklich und auch skandalfrei. Aber dann kam halt einfach jemand, dem konnte ich nicht widerstehen.
Okay, ich weiß jetzt nicht so ganz genau, worauf du hinaus willst.
Ja, okay, also über viele, viele Jahre, genau genommen ungefähr 12, waren ja mein Kardak Safari-Chef und ich eine untrennbare Einheit. Wir haben ganz Europa zusammen bereist, haben viele Stunden zusammen schön Essen vorbereitet und selbst das Reinigen und auch das Verstauen liefen eigentlich stets harmonisch, zumindest fast immer. Und dann ist aber er in mein Leben gekommen, der Van Cook.
Oh Mann, da ist mir gerade kurz das Herz stehen geblieben. Aber gut, also es geht um einen Campinggrill oder Kocher.
Ja, also der Van Cook ist das neueste Modell von Kardak Dometic. Das ist ein kompakter Gaskocher und Grill, also beides in einem, der eben speziell fürs Vanlife entwickelt wurde. Und man sieht sofort, das Teil sieht ziemlich geil aus. So schön matt-schwarz, sehr aufgeräumtes Design, eine hochwertige Haptik und einen Deckel in der Pro-Version, genau in meiner Farbe, so einem. Ja, so einem Lindgrün. Also optisch macht er auf jeden Fall schon mal richtig was her. Aber er kann halt auch was. Der kommt mit einer Grillplatte, mit dieser Green Grill Keramikbeschichtung, einem Topfhalter, einem Kaffeekannständer und einem Wind- und Spritzschutz und eben, wie gesagt, dem Deckel in der Pro-Version. Also alles dabei, was man so braucht. Und der Vorteil gegenüber anderen Modellen, er läuft halt mit einer normalen Gaskartusche, also kein Schlauch und keine Gasflasche mehr nötig.
Das ist übrigens einer der entscheidenden Unterschiede zum One Cook, den wir letztes Jahr im Test hatten. Der ist auch super, aber braucht eben eine Gasflasche und die benötigt halt Platz. Und im Van oder am Kastenwagen ist das eben ein Thema.
Genau, und mit dem Van Cook steckst du einfach die Kartusche rein, fertig. Dazu hat er ein FFD, also eine Zündsicherung. Das heißt, wenn die Flamme ausgeht, stoppt er automatisch die Gaszufuhr und er lässt sich auf Wunsch sogar fest im Fahrzeug verbauen. Die entsprechenden Befestigungshalterungen sind dabei.
Also kurz zusammengefasst, sieht gut aus, funktioniert gut, passt in kleine Fahrzeuge und Nele hat, also zumindest temporär, ihren Safari-Chef verlassen. Ob und wie sie wieder zusammenfinden, erfährst du vielleicht bald hier oder irgendwann.
Den Van Cook FFD von Kardak Dometic findest du unter Kardak International oder kardakinternational.com und mit dem Code CAMPERSTYLE/26/10 bekommst du 10% Rabatt auf deinen gesamten Einkauf. Alle Infos, also den Link und auch den Code, findest du in den Shownotes in unserem Linktree.
Werbung Ende.
Hallo und herzlich willkommen zu Camperstyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele und heute nochmal für Teil 2 der Bikepacking-Miniserie mit unserer Sabrina im Studio. Herzlich willkommen, Sabrina.
Danke, hallo nochmal.
Es ist für uns beide noch sehr früh morgens, haben wir gerade festgestellt. Wir werden aber trotzdem versuchen, viel Sinnvolles zu sagen.
Ja, ich denke, das werden wir schaffen.
Wir hatten ja in der letzten Folge uns angeguckt, was ist Bikepacking überhaupt? Was braucht man für ein Fahrrad, beziehungsweise was gibt es überhaupt für Räder dafür? Und was ist so die Ausstattung, vor allem auch die Ausstattung, mit der du so unterwegs bist, die du weiterempfehlen kannst? Und jetzt wollen wir heute ein bisschen drüber quatschen, wie geht man eigentlich auf seine erste Tour? Ist ja was, hatte ich auch schon letztes Mal gesagt, was bei uns jetzt auch ganz konkret ansteht. Deswegen können wir da sicherlich auch ein paar Tipps für Halil mit abgreifen. Aber wir wollen das halt generell jetzt auch für echte Einsteiger machen. Das heißt, wir starten wirklich bei Null. Es hat jemand die letzte Folge gehört, denkt sich jetzt, oh, könnte ich vielleicht auch mal ausprobieren. Was wäre dann so aus deiner Sicht der allererste Schritt, wenn man jetzt schon die Ausstattung, die du genannt hast, und die Ausrüstung zusammen hat?
Dann würde ich mir jetzt als allererstes eine kleine Tour raussuchen, auf die ich Lust habe. Also vielleicht mal für ein Wochenende oder für eine Nacht einfach einen Ort raussuchen, wo ich hinfahren möchte oder wo ich losfahre. Ich mache das gerne so, dass ich nach Hause fahre, statt von zu Hause weg.
Ah, okay.
Und dann einfach mal ausprobieren.
Also du lässt dich dann irgendwo hinbringen und strampelst dann den Weg zurück?
So ungefähr. Also ich fahre meistens mit der Bahn raus und suche mir irgendwie einen Bahnhof, wo dann in, weiß ich nicht, 10, 15 Kilometern nochmal ein Campingplatz ist. Und suche mir dann von dort aus einen Weg irgendwie wieder zurück nach Hause. Meistens gucke ich vorher schon, dass da auch ein Radweg ist, den ich benutzen kann.
Also bei uns ist es jetzt gerade so, dass der Halil schon immer kleinere Touren unternimmt, so mit unterschiedlichen Packkonstellationen, nenne ich es mal. Mhm. Also um sein Equipment so ein bisschen zu testen und um zu schauen, wie ist es mit der Ladungsverteilung und wie viel passt überhaupt rein und wie lange hält der Akku auch, weil er fährt ja mit E-Bike. Also wer mit E-Bike unterwegs ist, sollte auch das vielleicht mal testen. Um das dann nicht Sinn. Das böse Erwachen zu haben und dann mit einem, was wiegen die Dinger, 35 oder 40 Kilo
oder so? Ja,
dann ohne Akku treten
am
zu müssen.
Am Berg zu stehen.
Ganz genau, auch das ist schon passiert hier. Es war Gott sei Dank nur der Hausberg, aber ja, also würdest du das empfehlen, dass man das mal macht oder ist der Halil da ein bisschen übergenau?
Ich würde sagen, das ist vielleicht ein bisschen übergenau. Aber wenn es ihm Sicherheit gibt, warum nicht? Also wenn er sich dadurch gut vorbereitet fühlt, super. Wie gesagt, ich würde einfach mal für eine Nacht fahren oder wegfahren und am nächsten Tag wieder nach Hause kommen.
Und dann gucken, was fehlt vielleicht noch, oder? Also was brauche ich vielleicht noch für genau. Die Übernachtung dann auch?
Genau, was war vielleicht schon zu viel? Mhm. Wobei man das auf so einer kurzen Tour ja schwieriger rausfindet.
Aber genau. Den Tipp mit der Bahn irgendwo hinzufahren und dann nach Hause zu fahren, das finde ich eigentlich ganz cool. Also so für den allerersten Ausflug. Mhm. Und würdest du empfehlen, da auch schon so ein bisschen vorher sich Kondition aufzuschaufeln oder irgendwie was zu machen? Weil es werden ja beim Radfahren, wenn man das jetzt nicht ständig macht, doch auch andere Muskelgruppen beansprucht, als wenn ich jetzt so normal irgendwie laufen gehe oder mit dem Hund spazieren gehe oder vielleicht auch sogar Sport mache.
Also idealerweise sitzt man ja jetzt nicht zum allerersten Mal im Leben auf dem Fahrrad. Ich denke, wenn man so eine Tour plant oder so Interesse an Bikepacking hat, dann fährt man im Alltag wahrscheinlich auch schon ein bisschen und hat schon so ein bisschen diese Fahrradmuskulatur aufgebaut und die Bewegungsabläufe und sowas. Und dann würde ich als erste Tour jetzt auch nichts Langes raussuchen. Mhm. Das können ja auch nur 30 Kilometer sein. Oder 50 oder wie viel man sich zutraut. Und ich würde auch noch mit bedenken, dass man ja den ganzen Tag Zeit hat und keine andere Aufgabe hat als Radfahren. Und da kann man dann auch, wenn man sich jetzt 80 Kilometer vornimmt, kann man ja auch zwischendurch lange Pausen machen und hat immer noch genug Zeit, um ans Ziel zu kommen.
Das klingt so richtig schön und idyllisch, wenn du das so sagst. So habe ich das noch nie betrachtet. Aber das ist echt, ja, da kannst du auch richtig mal das Gehirn ausschalten, ne?
Total, total. Das ist das Erste, was passiert, sobald ich den Sattel berühre. Dann geht einmal das Gehirn aus, der Alltag ist weg. Diese ganzen kleinen Probleme, mit denen ich mich sonst herumplage, die gehen alle komplett in den Hintergrund. Und ich bin einfach nur, mein Ziel ist einfach nur gerade, ich möchte Fahrrad fahren und Fahrradfahren ist schön.
Und nur mal eine kurze Zwischenfrage noch, hat jetzt nichts mit dem heutigen Thema so direkt zu tun, aber du bist ja alleine unterwegs, da würde ich nachher auch gerne noch mal so ein bisschen drauf eingehen. Aber hast du dann irgendwie Musik auf den Ohren? Hörst du Hörbücher, Podcasts? Machst du irgendwas oder bist du wirklich dann ganz bei dir?
Es ist ganz unterschiedlich. Also meistens starte ich ohne Kopfhörer. Und wenn mir zwischendurch so ein bisschen langweilig wird oder so, dann höre ich meist Podcasts. Und wenn ich mal so einen kleinen Motivationsschub brauche, dann habe ich extra so eine Playlist für angelegt, bei der ich immer gute Laune kriege und dann auch einfach so richtig, weiß ich nicht, so ein bisschen tanzend auf dem Fahrrad sitze und so ein bisschen mitgehe. Und die mache ich mir dann an.
Was ist da so dein Song, der dich am meisten pusht?
Das ist, ich glaube, er heißt der Pina Colada Song.
Oh, krass,
das ist so ein 80er-Lied. Ich weiß, da kriege ich jedes Mal gute Laune, wenn ich den höre.
Wie lustig.
Und jetzt auch weiter.
Bei mir gibt es auch so ein paar. Bei mir ist zum Beispiel Danza Kuduro so ein Song. Da, wenn ich den im Auto, weil ich fahre ja nicht Fahrrad, wenn ich den im Auto anschalte, dann geht sofort die Post ab.
Mhm. Es ist auch, ich finde, es ist total wichtig, sowas zu haben. Ich habe so eine ganze Playlist mit Liedern, die damals bei uns so im alternativen Dorfclub liefen.
Ach, süß.
Also so ganz viel 2000er Indie-Musik und Rockmusik und sowas. Und Punk und so. Und das pusht mich auch jedes Mal. Das ist ganz witzig. Dann kommt so, weiß nicht, Killing in the Name of.
Ach, witzig, hätte ich dich jetzt ganz anders eingeschätzt.
Dann ist das einfach so, dann trete ich auch auf einmal doppelt so schnell.
Nur dann nicht vergessen, wenn man viel Musik oder Podcast, natürlich auch Camper-Style-Podcast unterwegs hören möchte, dann unbedingt auch an eine kleine Powerbank denken, damit dann nicht die Navigation flöten geht.
Mhm. Genau.
Wir hatten ja gesagt, eigentlich ja von zu Hause aus starten oder nach Hause zurückfahren ist eine gute Idee. Aber vielleicht gibt es ja auch Leute, die sagen, oh, ich möchte eigentlich jetzt lieber was anderes sehen, weil hier ist schon für mich alles durchgenudelt. Mhm. Was würdest du denn sagen, was für Regionen, ich bleibe jetzt mal in Deutschland, weil europaweit, das können wir heute gar nicht abdecken. Aber in Deutschland, was wären so Gebiete, wo du sagst, da kann man schöne Tagesausflüge machen? Das ist vielleicht auch von der Infrastruktur her so abgedeckt, dass man unterwegs sich nochmal irgendwas einkaufen kann oder auch gut Campingplätze findet und ist jetzt vielleicht auch nicht nur Berg- und Talfahrt, dass man völlig fertig dann schon ankommt bei den ersten paar Runden.
Ich würde es gar nicht so auf Regionen jetzt beziehen, sondern einfach mal sagen, Flussradwege. Flussradwege sind einfach perfekt, finde ich, für so Einstiegstouren oder auch für entspannte Touren, wenn man schon mehr Erfahrung hat. Die sind meistens flach oder man hat nur wenig Höhenmeter. Die Infrastruktur ist super ausgebaut. Also es kommt immer mal ein Ort und es kommen immer mal Campingplätze, Unterkünfte, alles, was man braucht. Und meistens sind sie auch extrem gut ausgebaut.
Also so von den Straßen oder von den Radwegen her dann nicht so holprig und so, meinst du?
Genau, das ist nicht Offroad oder irgendwas. Mhm. Und man muss jetzt auch nicht 10 Kilometer über eine Landstraße ohne Radweg fahren. Also da hat sich schon irgendjemand sehr gut Gedanken gemacht, wie man da schöne Radwege an Flüssen aufbauen kann.
Und wenn ich jetzt so an die Routenplanung gehe, also ich habe jetzt vielleicht meine ersten Touren schon so hinter mir, ich habe schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Was hat sich denn da bei dir persönlich bewährt für die Routenplanung? Wie gehst du da vor?
Ich überlege mir meistens zuerst mal, wo ich überhaupt fahren möchte und wo ich gut hinkomme. Also entweder, wenn ich von zu Hause starte, dann ist eigentlich die Frage, wie komme ich da wieder weg vom Ziel? Und ansonsten, wo gibt es einen Bahnhof, der für mich gut liegt ab Frankfurt? Und dann gucke ich meistens in Komoot nach offiziellen Radwegen. Also ich gucke oft nach Fernradwegen oder auch nach, wenn ich mir verschiedene Radwege zusammenbastle, dann, ja, also ich lasse mir da die Fahrradebene einblenden auf der Karte und gucke dann, wie ich am besten vorankomme.
Hast du auch andere Apps schon getestet und bist dann am Ende bei Komoot gelandet aus irgendwelchen Gründen oder war das so gefunden und dabei geblieben?
Genau, das war gefunden und dabei geblieben. Also ich nutze die jetzt auch schon seit zig Jahren, vorher auch schon für meine Tracking-Touren. Und ich kenne mich einfach gut mit der App aus. Das ist einfach der Grund. Ich habe da das Premium-Paket. Da lohnt es sich ja auch, die zu nutzen.
Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen, was man damit alles machen kann? Ich kenne die selber nicht. Also ich weiß natürlich, dass es die gibt, aber ich habe die noch nie selber jetzt irgendwie ausführlicher benutzt.
Also man kann sie zur Tourenplanung von eigenen Touren nutzen. Man kann sich auch schon fremde Touren anzeigen lassen. Da gibt es zum Beispiel auch ganz viele Tourismusverbände. oder Fernradwege, die dann auch schon angelegt sind. So dass man gar nicht irgendwie bei Null starten muss, sondern einfach sowas Vorgefertigtes nehmen kann. Und was ich super praktisch finde, ist, dass man in der Tourenplanung selbst sich verschiedene Sachen auf der Karte anzeigen lassen kann, wie Supermärkte, Tankstellen, Wasserquellen, Unterkünfte, Campingplätze. Also alles, was man unterwegs irgendwie braucht. Und dann hat man da ja ziemlich gut alles aus einer Hand und muss gar nicht mehr so viel in anderen Tools rumspringen.
Also so ein bisschen wie iOverlander für Trekking und Radtouren.
iOverlander kenne ich nicht, aber ich habe mir schon vorgenommen, ich muss da mal reingucken.
Ja, das ist leider
erwähnt.
Also die ist wirklich, die war so toll. Und dann haben die so ein riesen Update gemacht. Ich habe schon mehrfach drüber gemeckert und jetzt ist die schweineteuer und funktioniert für mich jetzt irgendwie nicht mehr so gut wie vorher. Aber ist ja immer auch so ein persönliches Ding, ne? Wie möchte man Apps nutzen? Was möchte man sich da anzeigen lassen? Filter und so weiter. Naja, das ist ein anderes Thema. Da gibt es schon einige Rants von mir in anderen Folgen. Wenn ich immer so mit dem Hund unterwegs bin, dann fällt mir das natürlich auf, dass es so bestimmte Strecken gibt, die bei Radfahrern extremst beliebt sind, wo man dann alle zwei Minuten auf die Seite hüpfen muss. Wenn ich jetzt sage, ich möchte vielleicht lieber ein bisschen ruhiger und mehr alleine unterwegs sein oder halt mit der Person, mit der ich fahre, gibt es da auch, oder wie findest du Wege, Radwege, die jetzt nicht unbedingt so die Hauptdurchgangsstrecken sind?
Da gibt's in Komoot und zum Beispiel auch in Strava, das ist diese Sport-Performance-Tracking-App, nenne ich es mal, da gibt es so Heatmap-Funktionen. Also man kann sich die meistbefahrenen Strecken anzeigen lassen. Und damit kann man zum einen super gut planen, wenn man jetzt durch eine Großstadt fährt, was ist so die Strecke, die die Einheimischen durch diese Stadt fahren, was ist da am effizientesten? Und andererseits kann ich natürlich auch sagen, hier sind die Striche jetzt nicht so stark, dann wird das weniger befahren sein, da habe ich meine Ruhe.
Und ist es dann eine quasi All-Time-Information, die aggregiert wird aus ganz vielen Tagen, oder ist es eine Echtzeitanzeige?
Ich glaube, es ist All-Time. Bin mir aber auch gar nicht so sicher.
Jetzt hattest du Strava schon erwähnt. Gibt es sonst noch irgendwelche Apps und Tools, die vielleicht jetzt du nicht selber nutzt, aber wo du sagst, weißt du, dass die gut funktionieren für diesen Zweck?
Es gibt eine App, die habe ich noch gar nicht selbst benutzt. Deshalb kann ich dazu gar nicht so viel sagen. Die heißt Ride with GPS. Kann man wohl auch zur Tourenplanung nutzen. Aber wie gesagt, ich habe noch nie reingeguckt. Ich weiß es gar nicht so genau. Als Alternative zu Komoot gibt's Outdoor Active.
Ah ja, stimmt.
Die hat im Prinzip die gleichen Funktionen, ist ja eine andere Oberfläche. Und ich habe letztens noch was entdeckt, CycleBee heißt das. Das ist ein relativ junges Unternehmen. Die stellen ganz viele Informationen zu Radreisen zusammen. Also wenn man sich da zum Newsletter anmeldet, bekommt man zum Beispiel eine Liste mit Anlaufstellen zum Unterkünfte finden. Das fand ich sehr praktisch.
Und nutzt du die Komoot-App auch zur Navigation oder sicherst du dich da nochmal über eine andere App ab? Ich frage deswegen, weil es ja immer wieder Berichte gibt von irgendwelchen Schülergruppen, da darf man überhaupt nicht lachen, das ist wirklich schlimm, die dann nachts sich irgendwo verirrt haben, weil sie halt blind so dieser App gefolgt sind und dann plötzlich auf irgendwelchen Pfaden waren, wo sie nicht mehr weggekommen sind. Und ich bin ja auch immer der Meinung, bei Google Maps kann dir das auch passieren, deswegen fahren wir halt meistens so mit zwei Apps, wenn wir irgendwo sind, wo es kritisch werden könnte. Wie machst du das?
Es gibt bei Komoot die Funktion Trailview. Da kann man sich Fotos von den Wegen anschauen.
Okay.
Das finde ich super praktisch, um so eine Einschätzung zu kriegen, was sind das für Wege? Und Ja, also wenn ich jetzt mit Komoot fahre, also ich exportiere mir die Route und packe mir die aufs Navi. Mhm. Aber wenn ich danach fahre und merke, das Gelände wird gerade richtig schäbig und irgendwie hat Komoot da Komoot-Dinge gemacht, dann suche ich nach einer Alternative und gucke, wie ich irgendwie drumherum fahren kann und das mit Google Maps, mit Komoot, mit ja, anderen Apps, also was dann gerade eben am meisten Sinn ergibt.
Also auch da darf man sich dann gerne auf den gesunden Menschenverstand verlassen und auf sein eigenes Gefühl, auch wenn man merkt, so, oh, komisch.
Ja.
Du hast jetzt gerade gesagt, du exportierst die Route und packst sie aufs Navi. Was hast du da für ein Gerät noch?
Ich habe ein Garmin-Fahrradnavigationscomputer. So nennt man das, glaube ich.
Und ist das was, wo du sagst, das würdest du auch Einsteigern schon empfehlen? Oder eher, wenn man dann sagt, ja gut, denn, also das ist jetzt was, was ich definitiv sehr regelmäßig tun werde, dass man dann erst so sich die fortgeschrittenen Ausrüstung zulegt?
Ob das ist was, was ich nachlagern würde. Also die Dinger sind jetzt nicht gerade günstig. Mhm. Gute Geräte fangen bei 300, 350 Euro an. Oh. Und nach oben sind da leider auch keine Grenzen gesetzt. Und ich finde so die ersten Touren oder bis man rausfindet, so das ist jetzt was ich häufiger machen möchte, da reicht auf jeden Fall das Handy.
Okay.
Sollte man eine Powerbank dabei haben, weil das extrem viel Akku zieht und vielleicht auch so nicht die ganze Zeit das Display anlassen, sondern nur, dass es aufblinkt, wenn was Wichtiges passiert. Mhm. Also jetzt hier vorne abbiegen oder so. Und dann kommt man damit auch schon echt gut durch. Ich kenne auch Leute, die nach Jahren immer noch nur mit dem Handy fahren.
Ja. Ja gut, ich meine, bei uns ist es ja, wenn wir mit dem Camper unterwegs sind, mit dem Wohnwagen, ist es ja auch so, habe ich ja neulich auch erzählt in der Folge, dass ich es zwar komplett anders empfehlen würde anderen Leuten, aber ich fahre halt auch mit Google Maps, ne? Also es geht alles. Bei Osment weiß ich, also da gibt es diese Funktion, dass das Display ausgeht und entweder du gehst da mit der Hand zu einmal davor, dann geht's wieder an. Oder halt, wie du sagst, wenn was passiert, ist es dann bei Komoot auch eine Einstellung, die man wählen kann.
Genau.
Das ist praktisch, ja. Und ich gehe mal davon aus, dass man sich gerade bei solchen Apps auch Höhenprofil und sowas anzeigen lassen kann, oder? Also so Relief-Geschichten.
Genau. Genau, Höhenprofil, Untergründe, Straßentypen oder Wegtypen. Das finde ich auch immer ganz praktisch. Also wenn ich jetzt Lust auf Natur und so ein bisschen mehr offroadiges Terrain habe, dann kann ich damit noch mal nachprüfen, so wie viel Asphalt ist eigentlich auf der Strecke. Und wenn das der Großteil ist, dann muss ich umplanen.
Okay.
Oder auch andersrum.
Ja klar, wenn man sagt, ich mache jetzt die ersten Touren, habe vielleicht jetzt auch noch nicht so ein schickes Höschen, was so toll gepolstert ist, dann will ich vielleicht jetzt auch nicht den ganzen Tag irgendwie auf groben Schotter fahren.
Genau. Ja, und was ich da auch noch empfehlen würde, wenn man jetzt so die ersten Touren plant, es gibt verschiedene Fahrradtypen, mit denen man Touren planen kann. Also es gibt das ganz normale Fahrrad, das Rennrad und das Gravelbike und Mountainbike. Und da würde ich das ganz normale Fahrrad nehmen, weil dann wird man über die bequemen Radwege geleitet.
Ah, okay.
Beim Rennrad sind auch mal Landstraßen oder so dazwischen, also das ist dann wirklich so auf Schnelligkeit ausgelegt. Bei Gravel hat man immer mal wieder so kleinere, ja, Geländeabschnitte mit da drin. Und mit Mountainbike landet man dann auch ganz schnell auf so einem Single Trail, wo man ja jetzt mit dem handelsüblichen Alltagsrad definitiv nicht fahren möchte.
Ja, sehr, sehr guter Tipp. Das heißt also, auch wenn ich ein Mountainbike habe und vielleicht da noch nicht so geübt bin, dann trotzdem die Standardvariante sozusagen lieber einmal machen und dann sich so langsam steigern.
Genau. Das merkt man dann aber auch, wenn man die ersten Touren plant und dann vielleicht auch mal so zwischen diesen Fahrradmodi hin und her switcht, wie das die Route verändert.
Mhm. Spannend, was man da so alles auch auswählen kann bei diesen Apps. Mhm. Gott, ich klinge wie meine eigene Großmutter. okay, die Route ist jetzt geplant. Navigation haben wir auch soweit geklärt. Jetzt startet der erste Tag. Wie geht es bei dir in der Regel los, so wenn du normale, kleinere Touren machst? Weil wir beziehen uns jetzt nicht auf deine 1000-Kilometer-Tour. Da haben wir ja schon letztes Mal ein bisschen drüber gesprochen, wie die abgelaufen ist. Sondern so diese ganz normalen Touren, wo du sagst, vielleicht ich lege da jetzt 80 Kilometer am Tag mal zurück. Wenn du von zu Hause startest, wie machst du das? Hast du da Checklisten? Oder würdest du Einsteigern vielleicht empfehlen, mit Checklisten erstmal zu arbeiten? Wann startest du? Wie fängt da dein Tag so an?
Also ich habe inzwischen keine Checklisten mehr. Die hatte ich mir am Anfang gemacht, so damit ich auch wirklich alles mitnehme. Inzwischen weiß ich ganz grob, was dabei sein muss. Deshalb mache ich das nicht mehr. Also ich packe dann erstmal mein Fahrrad und versuche, alles irgendwie sinnvoll an dieses Ding dran zu packen. Und meistens fängt es damit an, dass ich die Taschen noch ein, zweimal auspacke, weil es irgendwie nicht passt oder weil ich noch besser packen könnte oder weil irgendwas ruckelt oder so. Also das ist auch ganz normal, dass man da nicht beim ersten Mal perfekt packt. Und ich glaube, es ist mir noch nie passiert, dass ich zweimal gleich gepackt habe.
Ach, verrückt. Also,
die Sachen finden unterwegs einen besseren Platz, wenn man dann morgens auf Tour nochmal neu packt. Also man muss ja ständig alles aus- und wieder einpacken. Genau, und dann geht's eigentlich auch schon los. Dann radel ich los. Es kommt jetzt drauf an, wo ich starte. Also wenn ich jetzt zu Hause starte, habe ich wahrscheinlich schon gut gefrühstückt oder gut gegessen, vollen Magen und düst dann einfach los. Wenn ich jetzt schon unterwegs bin, würde ich nach 5 bis 10 Kilometern erstmal irgendwie bei einer Bäckerei oder bei einer Tankstelle einkehren und Frühstück kaufen. Und ja, dann sitze ich den ganzen Tag auf dem Rad und düse durch die Gegend. Mach zwischendurch mal Pausen, also immer wenn irgendwie eine nette Bäckerei kommt oder irgendwas, wo ich halt mal essen kann, oder wenn meine Vorräte langsam sich zum Ende neigen, halte ich auch immer mal gerne an einem Supermarkt und kaufe dann neue Nahrung, neue Getränke. Und so, ja, gestaltet sich dann eigentlich der Tag. Also es ist eigentlich Fahrradfahren und Nahrungssuche.
Fast schon steinzeitlich, nur mit Rad.
Genau.
Und wenn wir jetzt wieder von Einsteigern ausgehen, was würdest du empfehlen, wann man so Pausen einlegen sollte? Also direkt, wenn man merkt, so es kommen jetzt so die ersten körperlichen Zeichen, entweder Hunger oder dass man vielleicht auch so merkt, die Beine werden ein bisschen müde, sollte man dann schon eine Pause machen oder drüber strampeln sozusagen, damit man dann nicht in so ein Faulheitsloch reinfällt? Ich frage aus Erfahrung.
Also, wenn man Hunger bekommt unterwegs, dann ist es meistens schon zu spät.
Okay.
Also, da hätte man am besten vorher schon die Pause machen sollen. Und ich würde auf jeden Fall eine Essenspause machen, sobald der Hunger sich ankündigt. Weil mit Hunger weiterfahren, das macht die ganze Tour nicht schöner. Also ne, also einerseits wegen der Laune, weil Hunger einfach keine gute Laune macht. Und aber auch, weil das ein Zeichen ist, dass die Energie aus dem Körper rausfließt. Und man muss dann sofort nachlegen. Also sobald man Hunger hat, ist es eigentlich zu spät, dann hat man zu wenig gegessen. Bei so körperlichen Geschichten kommt es drauf an. Also ich habe gemerkt, es gibt viele Schmerzen oder so Befindlichkeiten, da kann man sich ganz gut wieder rausfahren. Also wenn jetzt die Beine schwer werden oder mal das Knie zieht oder ja, man irgendwie das Gefühl hat, so, oh, gerade ist ein bisschen unbequem, da kann man sich ganz gut rausfahren. Ich mache es meistens so, dass ich nach 20, 25 Kilometern eigentlich immer Pausen mache. Das ist dann so eine Distanz, das sind 1 bis 2 Stunden, je nachdem, wie schnell man unterwegs ist. Und dann mache ich immer mal eine kurze Pause, esse was Kleines, trink was, kurz ins Gebüsch, mal eben so den Körper wieder gerade machen, vielleicht mal kurz die Waden ausdehnen und dann geht's weiter. Und das sind dann aber auch Pausen, die ich relativ kurz halte. Also vielleicht maximal 10 Minuten und dann geht's weiter.
Also dann nicht zum Sonnen auf irgendeine Bank legen, sondern schon ein bisschen zackiger weiter.
Genau.
Okay.
Genau. Dann weiß ich ja, große Pausen mache ich dann meistens nach 50, 60 Kilometern.
Okay. Und worüber wir letztes Mal noch gar nicht so gesprochen haben bei der Ausstattung oder Ausrüstung, das würde ich gerne heute nachholen, weil ich das sehr wichtig finde, ist das Thema Pannen. Also worauf sollte man sich vorbereiten? Was sollte man da so als absolutes Must-Have mit dabei haben?
Absolutes Must-Have ist alles, um einen platten Reifen zu flicken. Und darüber hinaus würde ich sagen, ein Multitool muss auf jeden Fall mit, auch alleine, um den Reifen rauszukriegen. Vielleicht neue Bremsscheiben, je nachdem, was man vorhat. Also das ist sowas, was viele auch dabei haben. Habe ich zum Beispiel nie dabei. Ich bremse einfach nie. Meine Bremsscheiben sind noch wie neu.
Du gibst immer nur Vollgas.
Ich gebe immer nur Vollgas. und sonst vielleicht die Sachen, die man selber reparieren kann. Also mir würde es jetzt nichts bringen, Ersatzspeichen mitzunehmen, falls mir da mal eine kaputt geht, weil ich keine Ahnung habe, wie man die repariert. Mhm. Also ne, es gibt natürlich auch für jedes Problem irgendwie Experten, die einem das auf YouTube erklären und zeigen. Aber wenn ich mitten im Wald stehe oder wenn ich irgendwo in der Pampa bin und ich kann es nicht reparieren, dann ja, bringt mir das auch nichts. Also auch mit Anleitung nicht, ne?
Ganz blöd gefragt, was machst du dann? Also rufst du dann deinen Partner an oder irgendjemand? Oder wie ist es? Also da gibt's ja keinen Fahrradabschleppdienst, so wie beim Auto, wenn das irgendwo liegen bleibt.
Das stimmt, aber es gibt meistens irgendwo eine Bushaltestelle oder einen Bahnhof.
Mm.
Oder eine Fahrradwerkstatt.
Ja.
Also da würde ich dann auf Google Maps gucken, wie ich aus der Situation am schnellsten rauskomme.
Dann darfst du nie bei uns Fahrrad fahren, weil da gibt es zwar eine Bushaltestelle, aber da kommt gefühlt nur einmal am Tag ein Bus vorbei.
Dann würde ich den Daumen raushalten.
Ja, genau.
Oder ein Großraumtaxi anrufen.
Ja, weil das Rad muss dann ja auch mit, ne? Ist ja nicht damit getan, dass du dann da von der Stelle aus dem Wald wegkommst.
Genau.
Okay, und also auf jeden Fall.
Aber das passiert sehr selten.
Ist dir das schon passiert?
Nein.
Noch nie?
Also ich hatte noch nie eine Panne, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt hier abbrechen.
Okay, ja gut, dann.
Und meistens, also man kann auch sehr viel mit Gaffertape und Kabelbindern flicken. Zumindest bis man dann wieder irgendwie in der Zivilisation ist. Und also in Deutschland ist es ja so, dass das nächste Kaff nie weit weg ist.
Das stimmt. Also auch hier Gaffer-Tape und Kabelbinder auf jeden Fall mit in die Ausrüstung. Es ist immer bei uns Campern, egal ob mit Fahrrad oder mit Fahrzeug oder mit Zelt, das ist immer Standard.
Genau, ist das Wundermittel für alles.
Okay, also auf jeden Fall, bevor man losfährt, vielleicht mal so, wenn man es noch nie gemacht hat und nicht weiß, wie es geht, mal gucken, wie man so einen Reifen flickt auf YouTube.
Genau.
Dann kann es ja auch passieren, dass man wirklich gerade in so einem richtigen Motivationsloch drin ist. Ist dir das auch schon passiert, dass du sagst so, boah, ich habe jetzt wirklich gar keinen Bock mehr? Brichst du dann ab oder was machst du dann?
Ich mache mir meistens erstmal Musik an und gucke, ob ich es damit irgendwie weiterbringe. Und wenn das nicht hilft, dann mache ich Pause. Also dann setze ich mich irgendwo hin, esse was, trinke was, nehme mir da bewusst Zeit, um erstmal runterzukommen und aus dem Motivationsloch wieder rauszukommen. Und das hilft meistens schon. Wenn ich abends keine Lust mehr habe, oder wenn ich jetzt noch, weiß ich nicht, ich muss jetzt noch 30 Kilometer fahren, so laut meiner Planung. Und ich merke so, ich habe gar keinen Bock mehr. Dann suche ich mir eine Unterkunft an dem Ort, wo ich bin. Und das dann auch nicht so, dass ich dann nochmal 10 Kilometer fahren muss oder so, sondern relativ vor Ort, also das nächstbeste. Und also nach einer Pause mit Essen oder Schlaf ist die Motivation dann meistens auch wieder da. Mhm. Also das ist jetzt kein Grund zum Abbruch.
Was war denn so der beschissenste Moment, den du jemals auf irgendeiner Tour hattest, wo du gesagt hast, ich werfe jetzt mein Fahrrad hier den Hang runter und ich will nie wieder was damit zu tun haben? Gab es sowas schon mal?
Das gab es mal in Portugal. Da sind wir über eine Landstraße gefahren, wo wirklich die LKWs an uns vorbeigeprescht sind mit ganz wenig Abstand. Und die rechnen auch nicht damit, dass da Radfahrer sind, obwohl es der Eurovelo ist, auf dem wir gefahren sind. Dann fing es auch noch an zu regnen. Und mich hat in dem Moment einfach alles angekotzt. Und das einzige Ziel war so, runter von dieser Landstraße in den nächsten Ort und dann erstmal Kaffee trinken, was Süßes essen und irgendwie, ja, weitermachen. Also, ja, aber da war auch nicht, kam auch nicht der Gedanke auf, wir brechen die Tour jetzt ab.
Und ging es dann nach der Pause oder am nächsten Tag wieder zurück auf diese Landstraße? Mhm. Oh, scheiße.
Aber nicht mehr so weit.
Okay.
Also das ging dann, auch wenn man jetzt so Sachen hat wie ein Starkregen oder so, das ist sowas, da würde ich, ja, also außer es geht nicht anders, dass man da jetzt nochmal durch muss, da würde ich immer Pause machen und das aussitzen.
Mhm. Also irgendwo ins Café setzen,
genau.
Warten, bis es vorbei ist. Mhm.
Genau, oder in eine Bushaltestelle, unter ein Vordach irgendwo. Also das ist sowas, das kann die Motivation sehr schnell brechen und auch so den Spaß an der ganzen Tour.
Mhm. Jetzt haben wir in der letzten Folge darüber gesprochen, dass du meistens, glaube ich, alleine unterwegs bist oder zumindest viel alleine unterwegs bist. Wie steht's da bei dir so um das Thema Sicherheit? Also wählst du deine Routen auch ein Stück weit danach aus?
Also ich bin tatsächlich meistens zu zweit unterwegs.
Ach so, das war jetzt nur Partner. Bei der großen Tour genau. Dann. Ah, okay.
Genau, also das bei diesen Events, da bin ich ja 2025 den Tuscany Trail in der Toskana gefahren und jetzt 26 den Hackenpedder. Da sind die Routen vorgegeben und schon gescoutet. Also so, dass es da gar kein Problem ist, alleine unterwegs zu sein. Oder ja, dass da eigentlich nicht die Gefahr besteht, dass man sich irgendwie verfährt oder so. Und da sind auch genug Leute unterwegs, dass immer mal jemand vorbeikommt. Das hatte ich jetzt beim Hackenpedder gerade. Also jedes Mal, wenn ich ein kurzes Verschnaufspäuschen gemacht habe, ist eigentlich jemand kurz angehalten und hat gefragt, ob alles okay ist, ob ich Hilfe brauche. Genau, und sonst, also wenn ich jetzt hier so lange Tagestouren mache oder vielleicht auch mal so ein Overnighter alleine. Da plane ich jetzt eigentlich auch nicht besonders anders, als wenn wir zu zweit unterwegs sind. Ich glaube, ich mache mir generell sehr wenig Sorgen um Sicherheit, weil ich unterwegs immer wieder gemerkt habe, dass die Leute viel, viel netter sind und viel hilfsbereiter, als man das oft denkt.
Mm. Ja, das stimmt. Geht mir ähnlich. Also ich bin ein bisschen Schisser, muss ich sagen, aber nicht aus schlechter Erfahrung persönlich, sondern vielleicht höre ich auch ein bisschen zu viel True Crime Podcast, könnte sein. Ich habe auch wahnsinnig.
Das mache ich nicht.
Oh, nee, das ist auch besser, hör, mach das bloß nicht. Aber ich habe immer schon als Kind auch schon wahnsinnig Angst im Dunkeln gehabt und ich bin nach wie vor nicht gerne alleine draußen, nicht mal mit dem Hund alleine draußen im Dunkeln, obwohl ich die Dunkelheit an sich eigentlich mag. Aber das wäre zum Beispiel was für mich gar nicht in Frage kommen würde, allein in einem Zelt irgendwo zu übernachten. Im Auto ja, das habe ich auch schon gemacht, das ist auch kein Thema, weil ich da diese schützende Hülle noch um mich habe. Aber so Zelt, wo man dann wirklich so ausgesetzt ist. Das kann ich mir persönlich überhaupt nicht vorstellen, fände es aber total reizvoll, das zu machen, tatsächlich. Mhm.
Das ist gar nicht schlimm. Also ja, als ich das erste Mal im Zelt in Deutschland im Wald übernachtet habe, das war auf einer Trekking-Tour, da hatte mir vorher jemand gesagt, was soll denn passieren? Also wer ist denn nachts im Wald unterwegs? Das sind genauso bekloppte Leute wie du, die sich da irgendwie einen Schlafplatz suchen oder die auf einer Wandertour sind. Und ansonsten ist das Schlimmste, was passieren kann, dass morgens der Förster kommt und ans Zelt klopft und fragt, was man da macht. Hm. Und ja, ich glaube, Wildtiere oder so, die checken ja auch, dass man da ist. Es kommt ja nicht eine Wildschweinrotte und nimmt dir das Zelt auseinander.
So, das meine ich. Also die Wildtiere, zumindest in Deutschland, die sind ja nicht da, um einem nach dem Leben zu trachten. Also da habe ich auch gar keine Ängste so. Mhm. Aber für mich ist das Schlimmste so dieses Gefühl, irgendwo alleine zu sein und dann so ein so zu spüren, da ist irgendwas, aber ich weiß nicht, was es ist. Also ich hatte das zum Beispiel einmal, als ich im Auto übernachtet habe, auch ganz einsam auf so einem Hügel, weil ich am nächsten Tag ein Event dort hatte. Und dann habe ich mich so ganz normal ins Bett gelegt und so. Und auf einmal, so nach einer halben Stunde ungefähr, hat es sich so angefühlt und es gab so leichte Geräusche, als würde jemand oder ein Tier ums Auto schleichen. Mhm. Aber schleichen, nicht normal laufen, mhm, sondern wirklich so, weißt du, dieses ganz, ganz sanfte Rascheln so von Gras. Oh, und da hab ich, also, dann habe ich da irgendwie so die Thermomatte ein bisschen zur Seite und habe ganz vorsichtig geguckt, weil ich will dann ja natürlich auch nicht, dass man mich dann sieht, wenn das irgendjemand, vielleicht hat einfach jemand geguckt, wer da steht, ja? Aber das war ein ganz unangenehmes Gefühl und da war ich so froh, dass ich da das Auto um mich rum hatte, weil da, also ja, ich sag mal, dass da jemand zufällig da ist, der dann ein Auto aufbricht, um dir irgendwas anzutun, die Wahrscheinlichkeit ist zumindest in Niederbayern doch sehr gering. Aber auch alleine dieses, dass da etwas ist, so wo du nicht weißt, was es ist, das ist für mich eine ganz, oh, da kriege ich jetzt schon wieder zu viel. deswegen muss es bei mir auch immer viel Licht geben. Also überall Terrasse hier. Wir wohnen in einem vielleicht 300-Einwohner-Dorf. Aber glaub mal, wenn ich nachts mit dem Hund gehe, dann geht aber das Licht auf der Terrasse an. Mhm. Und dann ist auch die dicke Taschenlampe mit 3 Millionen Lumen am Start. Ja. So, und das bewundere ich halt so, egal ob Männer oder Frauen, das hat gar nichts damit zu tun, dass ich eine Frau bin, jetzt in dem speziellen Fall. Mich erschreckt auch immer der Fischreiher zu Tode. Ich weiß, dass er nachts da im Bach fischt, aber jedes Mal kriege ich wieder einen halben Infarkt, wenn der dann hochgeht.
Ja. Ja, das verstehe ich total. Also, als ich das erste Mal einen Rehbock bellen hören habe.
Oh ja.
Das war für mich der Moment, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, was ist das jetzt? Jetzt kommt der Förster mit seinem Hund und es war 2 Uhr morgens. Aber mir wurde dann am nächsten Tag, also ich hatte da eine andere Gruppe im Wald getroffen, was ganz angenehm war. Die hatten da auch ihr Nachtlager aufgeschlagen und am nächsten Morgen hat der eine Typ einfach gesagt so, und hast du gestern den Rehbock bellen hören? Und es war so, ah, okay. Also ich glaube, da stellt sich auch so eine Routine ein oder so ein Gespür für Geräusche, wenn man das ein paar Mal gemacht hat. Wenn man im Zelt schläft, ist es ja eh auch lauter als im Auto und man kann Geräusche besser zuordnen, vielleicht noch. Und wenn das zu krass ist, einfach so allein im Wald oder irgendwo anders in der Pampa zu schlafen, dann gibt's immer einen Campingplatz in der Nähe. Also da würde ich auch, wenn ich mich unsicher fühle unterwegs oder eh schon so einen schlechten Tag hatte oder so, dann würde ich immer einen offiziellen Schlafplatz anfahren. Also Campingplatz, Gasthaus, irgendwas, wo andere Menschen sind. Das ist ja auch ganz schön, gerade wenn man allein unterwegs ist, wenn man dann nochmal so ein bisschen soziale Kontakte hat irgendwann am Tag.
Ja. Ja, und wie du auch in deinem...
schlafen. Also man muss ja nicht im Zelt im Wald schlafen auf solchen Touren.
Ja, und wie du auch in der letzten Folge ja schon gesagt hattest, wenn es, also auch auf deiner Tour, wenn es dann so Tage gibt, wo du sagst, ja, okay, ich will jetzt einfach mal wieder richtig schlafen, dass man sich dann halt irgendwo entspannt in Bett legt, warmes Wasser fließend hat und so eine warme Dusche vielleicht auch nehmen kann. Das ist vielleicht auch ein Tipp, den geben wir ja auch, wenn Leute ins Camping einsteigen, dass man dann nicht direkt als erstes die Hardcore-Erfahrung macht mit irgendwo freistehen und in den Wald kacken, sondern halt echt dann erstmal so, gerade wenn auch vielleicht Partner oder Partnerin dabei ist, die erstmal überzeugt werden müssen von dieser ganzen Erfahrung, dass man dann ein bisschen komfortabler erstmal einsteigt und sich runterarbeitet und nicht umgekehrt sich hocharbeitet sozusagen.
Genau, es soll ja auch Spaß machen. Es ist ja Urlaub oder Freizeit und da muss man sich ja nicht bis aufs Äußerste quälen. Also es reicht, wenn man sich auf dem Fahrrad quält, dann kann man wenigstens gut schlafen und gut essen.
Ja. Und diese Campingplätze bzw. Unterkünfte, da habe ich wirklich gar keine Erfahrung, wenn man da nicht mit dem Fahrzeug anreist. Was muss man da so für eine Übernachtung von bis ungefähr an Kosten einrechnen? Also ist mir schon klar, dass das auch von der Region abhängt und so. Ist ja wie bei normalen Campingplätzen, also bei bei Übernachtungen auf Campingplätzen oder in Hotels, wenn man halt nicht mit dem Fahrrad unterwegs ist. Genauso, dass die Preise natürlich schwanken. Aber hast du da irgendwie so ein grobes Budget, wo du sagst, da muss man, also das muss man auf jeden Fall hinlegen?
Bei Campingplätzen ist, glaube ich, meist so um die 10, 15 Euro. Mhm. Also wenn man da mit dem Zelt unterwegs ist, ist ja ein ganz normaler Zeltplatz auf dem Campingplatz. Egal, ob mit Fahrrad oder ohne. Und bei Gasthäusern und so, das sind auch die ganz normalen Preise.
Ach so, zahlst du so viel? Ja, also, ja, klar.
Du zahlst ja jetzt fürs Fahrrad nicht extra.
Mhm, klar.
Also und da gibt es natürlich auch noch verschiedenste Unterkünfte, ne? So Hostels, Jugendherbergen. Das ist natürlich günstiger als jetzt das einzige Hotel in irgendeinem Ort.
Viele Campingplätze haben ja auch Unterkünfte für, gerade auch für Radreisende.
Ja.
Hast du da irgendwie so eine Erfahrung, wie viel die ungefähr kosten?
Das habe ich jetzt in Schleswig-Holstein zweimal gemacht. Da habe ich, glaube ich, pro Nacht 20 Euro jeweils bezahlt.
Okay.
Also ist auch relativ günstig. Und das waren jetzt auch einfache Unterkünfte. Also einfach, das eine war ein eigenes Zimmer mit Bett, Handtüchern, allem, was man irgendwie braucht. Also ich musste noch nicht mal den Schlafsack auspacken, um da zu schlafen. Und das andere war ein ausgebauter Dachboden, wo ein paar Betten drin standen. Also so ein bisschen Jugendherberge-Style.
Mhm.
Also auch richtig gut. Und meistens hat man da dann auch mal eine Waschmaschine, dass man mal kurz die Radsachen richtig durchwaschen kann. Das ist auch ganz praktisch.
Ich sehe das immer wieder auf Campingplätzen, jetzt auch zuletzt, als wir in Freiburg waren, dass es da eben Zimmer gibt. Und ich habe mir die noch nie näher angeguckt, weil das für uns jetzt noch nicht irgendwie relevant war. Aber so, wenn man da mal durchs Fenster ein bisschen reinspiekert, wenn da keine Leute drin sind, sieht es eigentlich immer ganz nett und gemütlich aus.
Genau. Was ich auch ganz schön finde, ist, dass ja viele Campingplätze jetzt auch diese Campingfässer zum Beispiel haben.
Oh ja.
Also man muss da ja gar nicht mal unbedingt nach Fahrradräumen, Fahrradzimmern oder sowas Ausschau halten, sondern auch einfach mal nur nach so einem Campingfass oder was die sich da alles ausdenken. Glamping-Zelt. Also da gibt es ja inzwischen so viele Möglichkeiten.
Also da möchte ich nur reinschicken, überall, wo die schon Glamping davor schreiben, das könnte dann unter Umständen ein paar Euro teurer werden, als es sein müsste. Also da würde ich dann vielleicht lieber, wenn das Budget etwas enger ist, nicht nach Glamping-Zelten suchen, weil da haut es mich manchmal wirklich hinten um, wenn ich da die Preise sehe.
Genau,
aber dafür, dass man dann meistens Option nicht mein Klo ist. Hat. Ja, 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 gut. Also eine Möglichkeit, aber nicht die günstigste.
Genau. Und was ich noch sagen möchte, nach so einem Tag auf dem Fahrrad oder nach so ein paar Tagen draußen schrauben sich so Ansprüche auch ganz schnell runter. Da ist man eigentlich auch schon über ein durchgelegenes Bett ganz froh. Und deshalb kann man da auch Also es ist eigentlich egal, was da für eine Übernachtungsmöglichkeit sich auftut. Es wird immer die beste sein, die man gerade findet.
Ich würde noch mal gern mit dir auf das Thema Anfängerfehler gucken, weil das natürlich immer eine Kategorie ist, egal bei welchem Thema, die für viel Amüsement sorgt, aber die natürlich auch dafür sorgt, dass Leute nicht jetzt unbedingt denselben Fehler machen müssen, den man selber schon gemacht hat. Und da würde mich mal als erstes interessieren, welche Infos hättest du gerne gehabt, bevor du auf deine erste Tour losgefahren bist? Also was würdest du so unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben, wo du sagst, das war für mich eine total wertvolle Erfahrung, die möchte ich gerne teilen?
Ich habe wir haben meine erste Fahrradtour oder Bikepacking-Tour über mehrere Tage, da waren wir zu zweit und wir hatten komplett unterschiedliches Tempo. Also ich habe da gefühlt zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt auf dem Fahrrad gesessen. Vorher bin ich halt nur so innerhalb von der Stadt so von A nach B gefahren und dann da das erste Mal so längere Distanzen. Und ich bin immer hinterher gehetzt. Also gefühlt war immer so ein Kilometer Abstand zwischen uns. Mein Partner vorneweg, der hatte den Spaß seines Lebens und ich bin einfach nur hinterher geächelt. Das ist was, wo ich jetzt sagen würde, pass auf, wir richten uns nach dem langsamen Tempo. Und wir sonst fahren Scheidung. Das auch zusammen. Mhm. Ne? Also vielleicht bin ich da auch mit einer anderen Erwartungshaltung reingegangen, dass ich halt dachte so, ach ja, wir tüddeln jetzt hier so ein bisschen nebeneinander diesen Radweg lang und dann halten wir am Biergarten und haben den ganzen Tag gute Laune und alles ist schön. Und dann war die Realität einfach, dass ich nur sein Rücklicht gesehen habe. Also das ist was, was man auf jeden Fall vermeiden kann, indem man mal miteinander spricht. Und so ein anderer Fehler ist, dass man zu ambitioniert plant. Das merke ich, also den Fehler mache ich auch immer noch. Das sind dann so Geschichten, da plane ich einfach extrem viele Kilometer ein, weil ich die vielleicht auch schon mal an einem Tag gefahren bin. Und dann, ja, kommt einfach das Leben da rein oder so, der Tag kommt mit rein. Und man kommt vielleicht nicht ins Fahren rein, man kommt nicht in den Flow, man macht mehr Pausen, man hat mal einen Platten. Die Höhenmeter sind doch steiler, als man es erwartet hat oder so. Und dann werden aus geplanten 150 Kilometern auf einmal nur 80. Mhm. Und das ist dann was man einfach akzeptieren muss und sich einfach sagen muss, alles klar, dann höre ich heute halt früher auf. Und ich glaube, also gerade so am Anfang steigt da irgendwie so der Anspruch, ich muss da jetzt durchballern. Ich habe das geplant, ich muss bis zum Ziel fahren. Und das ist was, das kann man ablegen. Das kann man sehr schnell ablegen. Oder sollte man sehr schnell ablegen, sonst macht es keinen Spaß mehr.
Ich sehe schon, es gibt sehr viele Parallelen zum Camping-Universum mit Fahrzeug. Das ist im Grunde auch das, was wir immer den Leuten sagen, fahrt doch halt nicht bis nach Kroatien durch, wenn es auch anders geht, und kommt dann völlig erschöpft an und dann ist der erste Urlaubstag sowieso futsch, sondern macht eine Pause dazwischen, übernachtet irgendwo schön und kommt dann entspannter an und nicht irgendwie 1000 Kilometer da durchballern, sondern ja, einfach so, dass auch der Weg Spaß macht und nicht man nur im Kopf hat, ich muss jetzt irgendwie ankommen. Ist ja anders, wenn man Rennen fährt, zum Beispiel jetzt so in deinem Fall, ne? Wenn man
das ist was ganz anderes.
Aber im Grunde machst du das ja auch für den Genuss und nicht jetzt nur, um irgendwie dich körperlich zu betätigen und dann möglichst viel dich auszupowern wahrscheinlich, sondern auch damit man so ein bisschen gucken kann, ne? Was ist unterwegs so.
Genau, das stimmt. Und auch, so dieses einfach so im Tunnel weiterfahren, ohne wahrzunehmen, was rechts und links ist, das macht auch keinen Spaß auf Dauer.
Ja.
Also das macht Sinn, wenn man in Portugal auf der Landstraße im Regen ist, dass man da durchballert und einfach schnell ans Ziel kommen will. Aber wenn man normal unterwegs ist, dann gibt's immer mal ein schönes Café oder einen Biergarten oder man kommt irgendwo vorbei, was nochmal interessant ist, dann lohnt sich eigentlich auch immer anzuhalten. Und, da dann auch so der nächste Fehler, zu wenig essen. Mhm. Und zu wenig Essen dabei haben. Also das ist was, das beendet jede Tour ganz schnell.
Also ich persönlich finde ja, zu wenig Essen ist immer ein Fehler, ob man auf dem Fahrrad sitzt oder im Schreibtischstuhl, aber das ist ein anderes Thema.
Das stimmt. Genau, also man muss dem Körper unterwegs halt permanent Energie zuführen. Und bei mir ist es so, dass ich eine Tasche nur mit Snacks habe und ich bin den ganzen Tag am Essen.
Die berühmte Snacktasche mit den ganzen ungesunden Sachen. Also man könnte da natürlich auch Nussriegel und Obst reinmachen, wenn man das möchte.
Hab ich auch manchmal.
Wenn die zufällig da mal reinflutschen. Oder ein Vollkornbrot zum Beispiel könnte da auch drin sein. Ne? Also es muss nicht, müssen nicht die Süßigkeiten sein, aber es dürfen die Süßigkeiten sein.
Genau. Also das, wonach es den Körper gerade zehrt.
Ja.
Das finde ich auch ganz spannend. Der Körper sagt einem eigentlich, was ihm gerade fehlt. Und manchmal ist es das Körnerbrot. Mhm. In anderen Situationen die Gummibären.
Und jetzt die Leute, die bis zum Ende uns jetzt zugehört haben, aber vielleicht noch sagen, oh ja, es klingt irgendwie alles ganz toll, aber mir fehlt jetzt noch so die letzte Inspiration. Wenn du jetzt mal so 3 bis 5 Momente dir rausgreifen würdest, die dich immer besonders glücklich machen auf solchen Touren. Also ich kann von mir sagen, bei mir sind es meistens die kleinen Sachen. Mhm. Ich wollte aber gerne mal von dir hören, so was ist so das, was du dann immer für dich mitnimmst und wo dir das Herz aufgeht?
Also was mich immer wieder komplett fertig macht, ist der Gedanke, dass ich das gerade alles mit einem Fahrrad mache und mit meinen eigenen Beinen. Also gerade wenn man sich dann mal anguckt, welche Strecke man in einem gewissen Zeitraum hinter sich bringt und sich dann denkt so, ja, krass, andere Leute fahren das mit einem Auto, aber ich fahre das gerade mit einem Fahrrad. So, was ist eigentlich los hier? Also das ist sowas, was mich immer wieder, ja, komplett fertig macht und ja, auch stolz macht. Das ist auch sowas, wenn man so eine Tour hinter sich gebracht hat, dann ist man unfassbar stolz auf sich, weil es ist die körperliche Anstrengung, es ist das Mentale, was da jedes Mal mitfährt. Es sind die ganzen Erlebnisse und das dann auch noch auf einem blöden Fahrrad. Das sind so die zwei Sachen, die mich eigentlich so total antreiben. Und was unterwegs passiert, das ist auch noch so ein Ding. Also habe ich ja gerade schon gesagt, viele Leute sind extrem hilfsbereit und freundlich und unterhalten sich auch gerne mit einem und sind neugierig, was man denn da macht mit diesen ganzen großen Taschen am Fahrrad und so. Und das sind immer wieder so Begegnungen, aus denen ich dann auch zehre. Also gerade wenn das in einem Moment kommt, wo ich gerade mal keinen Bock habe. Oder wenn man in einem Tief ist und dann kommt irgendwie, dann ist jemand besonders nett. Dann ist das so, ach ja, schön. Und was mir auch immer wieder gefällt, ist, wie schön es eigentlich überall ist. Also es sind ja auch oft Strecken, die man jetzt mit einem Auto nicht unbedingt sieht. In Regionen, die man vielleicht auch noch gar nicht kennt oder auch wenn man sie kennt. Man entdeckt immer was Neues und man entdeckt immer wieder, wie schön es eigentlich draußen ist. Ja, ich glaube, das sind so die Sachen, die mich da bei der Stange halten und mich immer wieder auf den Sattel drauf bringen.
Gibt es irgendwelche Ressourcen, also Blogs, Instagram-Seiten, Instagram-Accounts, Bücher, also alles Mögliche, wo man sich Inspiration holen könnte?
Auf jeden Fall. Also was ich sehr gerne mag, ist der Podcast Bike Tour Global. Von Bike Tour Global ist auch ein Blog. Da geht's nur um das Thema Radreise und Bikepacking. Und das jetzt auch nicht auf einem Profi-Level immer, sondern auch ja mit Genusstouren. Und auf dem Blog dazu gibt's ganz viele Infos zur Ausrüstung, zu Touren, zu ja allem, was man dazu noch wissen muss. Also es ist eine ganz gute Informationsquelle. Dann, das habe ich mir heute erst bestellt. Ich denke, zur Motivation wird das super sein. Das Buch von Wiebke Lühmann. Ich glaube, das heißt Immer weiter Richtung Süden.
Ah, das habe ich schon gehört.
Ja, Wiebke ist mit dem Fahrrad erst zum, also oder das war jetzt nicht ihre allererste Tour, aber eine ihrer sehr großen Touren, die ist zum Nordkap gefahren. Und hat sich dann gedacht, so, warum fahre ich nicht auch noch zum anderen Kap? Und ist dann nochmal nach Kapstadt aufgebrochen.
Alleine?
Und hat über diese, alleine. Hm. Und hat über die Kapstadtreise ein Buch geschrieben und auch einen Film gemacht. Also das ist sowas, denke ich, was extrem motivieren kann und so die letzten Zweifel vielleicht ausräumt, auch mal eine Radtour zu machen. Muss ja nicht bis nach Kapstadt sein. Was ich auch vor meinen eigenen Touren immer gucke, also wenn ich jetzt so diese großen Touren mache, jetzt wie den Hackenpedder zum Beispiel, ist auf YouTube der Film Three Peaks and In Between mit Jana Kesenheimer. Das ist eine Ultra-Radfahrerin, die eben auch so die richtig krassen Distanzen als Rennen fährt. Und dieser Film begleitet sie auf ihrem ersten Ultrarennen von, ich glaube, Wien nach Nizza und zeigt vor allem auch die Momente in between. Mhm. Also da sieht man, es ist auf Tour nicht immer alles ja Heiterkeit, sondern auch mal schwierig. Mhm. So, und das ist auch der Film, der mich in diese ganze Bikepacking-Geschichte gebracht hat. Ich den geguckt habe und gedacht habe, so, oh, das ist so cool, ich möchte das auch machen.
Kann man sich ja auch mal so als interessante Lebensgeschichte wahrscheinlich angucken. Ne? Muss man jetzt nicht unbedingt Radfan sein, weil es klingt, also beide eigentlich, finde ich total spannend, jetzt auch aus meiner Perspektive. Vielleicht, wenn dir im Nachgang noch weitere Quellen einfallen, dass du mir noch mal eine kleine Linkliste schickst.
Ja.
Die können wir dann in die Shownotes packen. Gerne auch ein Foto von dir mit deinem Rad, wenn du was hast. Oder von euch beiden, je nachdem, ob dein Partner auch mit drauf sein möchte oder aber sagt, nee, lieber nicht. Und ja, du selber bloggst nicht übers Bikepacking, ne? Bei dir ist Island der Fokus.
Ich hab gerade vor 3-4 Wochen angefangen, einen Blog aufzuziehen dazu.
Na, dann sag das doch. Immer die Leute, die so bescheiden
sind, ja,
du darfst doch auch Eigenwerbung machen hier. Dann pack
ist
mir
ja
den
noch
bitte
ganz
auch.
Frisch.
Wie heißt der bitte?
Was mache ich? Er heißt Obici.
Wie schreibt sich das?
Also die Adresse ist oha-bici.de.
Ah, okay.
Also Bici ist italienisch
Fahrrad.
Für Fahrrad.
Auf italienisch. Mhm.
Genau.
Gut, dann haben wir das doch auch geklärt. Packen wir natürlich auch gerne mit rein. Und dann können die Leute dich ja da auch ein bisschen verfolgen und sich bei dir Inspiration holen. Nicht immer nur bei Leuten, die eine ganze Weltumrundung machen.
Genau, auch mal die kleinen Touren machen.
Sehr schön.
Oder größere.
Liebe Sabrina, das war wieder total interessant. Vielen lieben Dank dafür. Folgt alle Sabrina auf Obici oder eben bei Hallo Island natürlich auch. Da gibt's auch ganz, ganz tolle Berichte, Fotos und natürlich auch unsere Podcast-Folge dazu. Die verlinken wir auch nochmal in den Shownotes, wer sich jetzt dafür noch zusätzlich interessiert.
Und vielleicht kombiniere ich auch Island und Radfahren irgendwann mal.
Hatte ich jetzt, also es wäre jetzt meine Abschlussfrage gewesen, wann wir uns darauf freuen dürfen, aber das werden wir dann ja alle erfahren, weil wir dir selbstverständlich alle folgen werden.
Vielleicht nächstes Jahr.
Oh, das klingt gut.
Mal gucken.
Super. Dann vielen lieben Dank.
Danke dir.
Wenn ihr da draußen noch Fragen habt an Sabrina zum Thema Bikepacking, zum Thema Island, was auch immer ihr von ihr wissen möchtet, dann schreibt uns gerne eine Nachricht an podcast@camperside.de oder schickt uns per WhatsApp eine Text- oder Sprachnachricht oder wendet euch natürlich auch sonst gerne an Sabrina selbst. Dann kann sie euch auch vielleicht noch mal so ein paar kleine Tipps geben Ich betone nochmal, wie ich es immer mache bei solchen Themen, sie wird euch keine Radtour ausarbeiten und auch keine Island-Tour. Das geht einfach nicht, das können wir selber auch nicht machen. Aber so vielleicht nochmal eine Rückfrage zur Ausrüstung oder zu ihrem Setup oder so, bin ich sicher, ne, ohne das jetzt vorher mit dir abgesprochen zu haben, dass da dann auch
ich rede da immer gerne drüber.
Sehr schön. Ja, dann gucken wir mal, wann wir beide uns wiedersehen. Und ihr Lieben da draußen, abonniert uns gerne, schickt uns Nachrichten, auch gerne wie immer mit Themenwünschen. Wir sind gerade auch schon wieder so ein bisschen am Abarbeiten von Themenwünschen. Und ja, Sabrina, dir noch einen schönen restlichen Radsommer. Und du hast das letzte Wort. Was möchtest du den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben, bevor sie zum ersten oder nächsten Mal aufs Rad steigen?
Ich würde mitgeben wollen, wenn man Bock auf so eine Tour hat oder wenn man Bock hat, das mal zu testen, einfach nicht verkopfen, das nächstbeste Fahrrad nehmen, was man hat und einfach mal losdüsen. Es kann eigentlich nur gut werden.
Vielen Dank und tschüss.
Tschüss.